Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir machen heute wieder ein kleines Stück weiter in dem Text von Vimalakirti Sutra. Der Bodhisattva Narayana sagte, zwischen weltlich und heilig zu unterscheiden, wurzelt in dualistischem Denken. Basis der weltlichen Phänomene ist Shunyata. Das Heilige kann nicht erreicht werden. Ohne dualistisches Denken gibt es kein weltliches oder Heiliges, keinen Fortschritt oder Stillstand. Dies ist der Zugang zur Lehre der Non-Dualität. Zwischen weltlich und heilig zu unterscheiden, wurzelt im dualistischen Denken. Es gibt von Bodhidharma die Geschichte, als er von Indien nach China kam, so 500 nach unserer Zeitrechnung, Pi mal Daumen, und da kam er an den Kaiserhof. Ich glaube, da kam er an den Kaiserhof. Und der Kaiser, also irgendwie hat der Kaiser ganz viele buddhistische Klöster gebaut und wollte jetzt von diesem indischen Yogi oder Meditationslehrer Anerkennung bekommen. Und hat da sogar erzählt, was er da gebaut hat. Und da hat er eine Pagode gebaut und alles Mögliche. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat der Bodhidharma nur darauf gesagt, offene Weite, nichts von heilig. Und das ist so, ich glaube, wenn ich nicht diese Geschichten jetzt schon durcheinander bringe, aber das ist so ein ganz bekannter Ausspruch von Bodhidharma. Offene Weite, nichts von heilig. Und das meint eigentlich der Punkt, dass im Verständnis des Zen-Buddhismus und Bodhidharma war der Begründer des Zen-Buddhismus in China, beziehungsweise in China nannte sich der Ansatz der Jhana-Buddhismus und das kommt vom indischen Jhana, und Jhana sind die Vertiefungszustände. Und damit hat diese Richtung sich versucht zu beschreiben, indem sie den Fokus auf die Meditation gelegt hat, also auf die Vertiefungen. Und in China ist dann aus Jhana-Buddhismus Jhan-Buddhismus geworden. Und als das dann im 12. Jahrhundert nach über Korea, nach Japan kam, hat man dort dann aus diesem chinesischen Jhan das japanische Zen gemacht. Ist aber überall der gleiche Begriff eigentlich. Und das heißt, dieser Ansatz leitet sich an sich aus der Meditationspraxis, so ist zumindest das traditionelle Verständnis. Und in der Meditation üben wir ja einfach im Hier und Jetzt da zu sein mit allen Phänomenen und nicht in dieses unterscheidende Denken zu fallen. Und dieses unterscheidende Denken ist das dualistische Denken, weil dualistisches Denken bedeutet immer, dass wir in Begriffen uns Welt erklären und benennen. Und sobald wir in Begriffen Dinge benennen, grenzen wir einen Begriff von einem anderen ab. Sonst machen ja Begriffe keinen Sinn. Und das ist für unsere relative Welt natürlich, oder für unser relatives Dasein natürlich sehr hilfreich, dass wir ein sehr differenziertes Begriffssystem haben, um einfach Dinge besser benennen zu können. Die Meditation weist aber darauf hin, dass es auch noch eine andere Erfahrungsebene gibt. Und zwar ist das keine andere Erfahrungswelt, also das ist nicht irgendwo im Jenseits oder in der Zukunft, sondern es ist eigentlich dieses Hier und Jetzt, also die Präsenz, die diese ganzen dualistischen Konzepte einfach wahrnimmt als dualistische Konzepte. Das heißt, es ist die Fähigkeit, in uns zu ruhen und nicht mit den Gedanken in der Zukunft zu sein und nicht mit den Gedanken in der Vergangenheit zu sein, sondern einfach präsent da zu sein. Und weil es in dieser Wahrnehmung oder in diesem Augenblick dieser Wahrnehmung wir nicht in unserer begrifflichen Welt sind, gibt es sozusagen auch keine Unterscheidungen zwischen den Dingen, sprich es gibt kein Zeitverständnis, es gibt keine Zukunft, es gibt keine Vergangenheit, sondern es gibt nur der Augenblick. Und mein Lieblingsbeispiel für diese Art von Erfahrung ist, wenn man eine anstrengende Bergtour hinter sich hat, auf dem Gipfel oben ankommt und sich dann einfach auf den Gipfel sitzt und in den Himmel schaut und für Momente einfach nur da ist, bis die Gedanken wieder anfangen zu rattern. Ah, wann muss ich da jetzt los und wie toll ist das hier und überhaupt? Und dann ist man schon wieder draußen. Dann ist man schon wieder in dieser begrifflichen Welt, in unserer Gedankenwelt. Aber trotzdem hat man für einige Augenblicke dieses einfach nur Dasein erfahren. Und dieser Augenblick ist, wie gesagt, ohne Begrenzung. Und das sind diese ganzen Aphorismen, die versuchen, diesen Zustand jenseits der Dualität oder in der Dualität oder im Hier und Jetzt, wie immer man es jetzt versucht, begrifflich zu beschreiben. Aber alle Begriffe sind nur ein Hinweis auf diese Art von Erfahrung. Und ein Begriffssystem, was in vielen Religionen immer wieder auftaucht, ist diese Unterscheidung zwischen Welt und dem Heiligen oder dem Profanen und dem Heiligen, um mit Eliade zu sprechen. Das heißt, in vielen religiösen Ansätzen gibt es immer so einen heiligen Ort, wo offensichtlich das Übersinnliche oder das Göttliche mehr präsent ist als an anderen Orten. Und die anderen Orte, wo das Göttliche oder das Übersinnliche nicht so präsent sind, sind halt eher so das Profane. Und da wird in vielen Ansätzen unterschieden. Und im Zen-Buddhismus, zum Beispiel, also zumindest wird versucht, diese Unterscheidung nicht zu machen. Das heißt, sobald ich im Moment bin oder eins mit meiner Tätigkeit, bin ich im Heiligen, wenn man in dieser Begrifflichkeit sich ausdrücken möchte. Das heißt, das Heilige oder die Essenz des Buddhismus ist nicht irgendwo in der Zukunft, die es zu erreichen gilt, sondern die ist eigentlich ein Schritt zurück und zwar einfach nur im Hier und Jetzt, so wie der Moment ist, und zwar, dass wir in uns ruhen und wach und präsent und offen sind mit dem, was gerade passiert. Und das ist eigentlich unsere Meditationspraxis. Oder das ist der zweite Teil oder der fortgeschrittene Teil unserer Meditationspraxis, wenn man Meditation einordnen möchte oder beschreiben möchte in so einem Entwicklungsstrang. Dann würde man sagen, man beginnt mit Übungen, wo es darum geht, den eigenen Geist zu zähmen. Das heißt, Konzentration zu entwickeln, Wachheit zu entwickeln, innere Ruhe zu entwickeln, sodass der Geist nicht mehr so unkonzentriert durch die Gegend marschiert, sondern dass man gut fokussieren kann, gut im eigenen Schwerpunkt ist, unterscheiden kann zwischen einem Zustand des Gehetztseins, des Getriebenseins und einem Zustand, wo ich einfach nur präsent da bin. Und wenn wir eine gewisse Stabilität des Geistes über das Meditationstraining erreicht haben, dann üben wir eigentlich nur noch Präsenz. Das heißt, einfach nur im Augenblick wach, präsent, offen da zu sein, ohne irgendein Ziel erreichen zu wollen. Also das sind so die zwei unterschiedlichen Aspekte des Meditationstrainings. Und viele dieser Texte, unter anderem auch dieser Abschnitt, weisen darauf hin, dass wir nicht in dieser Welt der Begriffe verloren gehen sollten, sondern immer wieder zurückkommen zu unserer Meditationserfahrung, die die Basis ist, aus der wir Alltag gestalten. Deswegen ist die regelmäßige Meditation so wichtig, um einfach immer wieder uns zu vergegenwärtigen, und zwar nicht nur als Erinnerung, sondern als gelebte Erfahrung im Moment, aus welchem Bewusstsein wir sozusagen unseren Alltag gestalten. Und das Bewusstsein dieser Erfahrung ist die Verbundenheit. Das heißt, wenn wir alle Begriffe auflösen, dann ist sozusagen keine Trennung mehr vorhanden. Und das hatten wir schon vorletztes Mal, glaube ich. Also eine Form, diese Verbundenheit zu manifestieren, zwar nicht im klassisch-buddhistischen Sinne, wäre aber mit einem guten Kleber sozusagen die Verbundenheit zur Erde zu praktizieren. Auch das ist eine Art von Verbundenheit, aber ein bisschen starr. Aber immerhin, es ist zumindest manifestiert, dass man Teil des Gesamten ist und dass man auch ist die Frage, wie man das am besten formuliert, aber man könnte fast sagen, dass man sich selbst schützen muss vor Vernichtung. Weil wenn ich Teil des Ganzen bin, bin ich nicht derjenige, der auf das Ganze Acht gibt, weil dann bin ich ja wieder getrennt davon, sondern ich muss eigentlich schauen, dass das Gesamte überlebt, wo ich Teil davon bin. Und diese, also aus dieser Perspektive Leben zu kreieren, ist, finde ich, immer wieder eine tägliche Herausforderung, weil wir so schnell in dieser begrifflichen Welt, ich, du, wir, die anderen, hier die Guten, da die Bösen, also immer wieder da hineinfallen in diese Wahrnehmungsmuster und auch dann aus diesen Wahrnehmungsmustern der Trennung oder Dualität Dinge tun, die wir vielleicht im Nachhinein dann eher bereuen. Aber ich glaube, es ist schon mal wichtig, wenn man immer wieder versucht, sich diesen Aspekt von dem Verbundensein heraus zu handeln, immer wieder vergegenwärtigt. Weil offensichtlich, ich glaube, das war in der gestrigen kleinen Zeitung, im Mittelteil gab es so ein Interview mit einer Journalistin, die so einen extremen Ansatz propagiert hat. Ich sage jetzt mal ich. Also das Wichtigste ist, dass es einem selbst gut geht. Das Wichtigste ist, dass man selbst seine Ziele erreicht. Das Wichtigste und also dieser ganze Interview oder Artikel über diese Dame ging eigentlich nur über ich und dass Gemeinschaft eigentlich eine Illusion ist, sondern jeder ist egoistisch unterwegs. Und ich denke, natürlich kann man das als Beschreibung nehmen, aber ich hatte den Eindruck, das ist nicht nur eine Beschreibung, sondern das ist ihre Lebenseinstellung. Und das ist eigentlich eine Lebenseinstellung, die von der Trennung her funktioniert und wo man nur den eigenen Fokus sieht. Und das ist natürlich extrem eingeengt, finde ich. Und extrem egoistisch oder egozentrisch. Egozentrisch müsste man fast besser sagen, weil es sozusagen nur auf die eigene Person zentriert ist. Und ich glaube, wenn man sich die Welt anschaut und den Zustand der Welt, dann ist das eigentlich das logische Produkt davon. Dass wenn man nur egozentrisch unterwegs ist, dann sucht man immer nur den eigenen kleinen Vorteil und die anderen oder das Größere drumherum, von dem man eigentlich vollkommen abhängig ist, ist einem aber wurscht und man schaut nur, wo man seinen persönlichen Vorteil bekommt. Und wenn das jeder macht, dann gibt es halt wahrscheinlich viele Kriege, weil jeder ein bisschen mehr haben möchte. Dann, ja, also deswegen glaube ich, ist diese Sichtweise, Dinge aus der Perspektive der Verbundenheit wahrzunehmen und die Illusion dieser Trennungen zu durchschauen und zu erfahren, ein wichtiger Schritt für die Heilung des Gesamten. Weil ich glaube, solange man so eingeengt, nur auf seinen eigenen kleinen Vorteil beharrend durch die Welt stampft, ist da keine wirkliche Lösung in Sicht. Und auf der anderen Seite, wenn man sich die Welt anschaut, ist es ein bisschen so, dass wir so mit dieser Sichtweise offensichtlich nicht die Mehrheit repräsentieren. Sondern viele Menschen sind so in ihrer kleinen Welt gefangen, dass sie gar nicht auf die Idee kommt, dass es noch was anderes geben könnte. Und es gibt bei Patrol Rinpoche meine Lieblingsgeschichte, aber auch an die kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, ich habe schon so eine Art leichte Demenz. Das ist die Geschichte von dem Frosch im Brunnen. Kennt ihr jemand? Der Froschkönig war das nicht. Nein, das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, da kommt ein Frosch, treffen sich zwei Frösche im Brunnen und der eine Frosch hat sein ganzes Leben im Brunnen gelebt. Und der andere Frosch sagt ihm, also der ist schon ein bisschen mehr rumgekommen, sagt ihm, außerhalb des Froschs gibt es so eine weite Welt. Und dieser kleine Frosch im Brunnen konnte es überhaupt nicht glauben. Und irgendwie kommt er dann doch raus und dann sieht er auf einmal die ganze Welt und fällt in Ohnmacht. Irgendwie so. Also ich müsste mal nachschauen, wie die Geschichte wirklich geht. Es gibt also bestimmt, ist da mehr Pointe als so, wie ich das erzähle. Aber ich fand, das Bild des Brunnens ist ja ein witziges Bild, wo man wirklich nur, eigentlich, wenn man in so einem Brunnen drin sitzt als Frosch, wenn ich mir das so vorstelle, dann kriegt man überhaupt nichts von der Welt eigentlich mit, sondern es ist alles nur dunkel, nass und so abgeschlossen. Und vielleicht ist das ein Bild für so eine eingeengte, egozentrische Sichtweise der Welt. Ja, für alle, die heute nicht da sind, das ist so eine Art Kurosawa-Regen von dem Film Die Sieben Samurai. Als sie gerade in diesem kleinen Dorf mit den Bauern sind und es da total runterplätschert. So hört sich das bisschen hier so an. Ich glaube, Akira Kurosawa hieß der, gell? Schwarz-Weiß-Film, sehenswert. Ja. Und auch hier, so wie das in, also ich finde diese Texte so genial, weil sie in wenigen Sätzen eigentlich total die Essenz unseres Ansatzes wiedergeben. Ja, also hier steht, das Heilige kann nicht erreicht werden, weil das Heilige ja schon da ist. Also die Idee, dass ich irgendwo was erreichen will, ist schon wieder so ein dualistisches Konzept. Und zwar setzt es voraus, ich bin hier und irgendwo im der Zukunft muss ich irgendwo hin. Und solange ich in dieser Vorstellung bin, dass ich irgendwas erreichen will, muss, soll, bin ich in diesem Hamsterrad und komme eigentlich nicht raus aus der Dynamik des Getriebenseins. Ja, und dann sagt so ein einfacher Satz, das Heilige kann nicht erreicht werden. Wenn man den Hintergrund nicht hat und nicht weiß, wie es gemeint ist, dass es auf Meditationserfahrung basiert, ja, dann ist das eigentlich ein totaler verwirrender Satz, könnte ich mir vorstellen. Ja. Wollen wir noch einen schauen? Also, der Bodhisattva Sadhumati sagte, zwischen Samsara und Nirvana zu unterscheiden, wurzelt in dualistischem Denken. Erkennt man die wahre Natur von Samsara, dann gibt es weder Geburt noch Tod, weder Fessel noch Befreiung. Dies ist der Zugang zur Lehre der Non-Dualität. Also wieder das Gleiche. Hier hat er also zwei klassische Begriffe genommen, die Unterscheidung zwischen Samsara und Nirvana. Samsara ist der Kreislauf des Leidens. Und Nirvana ist eigentlich der Zustand der Freiheit von den Geistesgiften. So, als dualistisches Konzept ist das natürlich eine Beschreibung einerseits von dem Zustand, wie wir im Alltag vielleicht getrieben durch die Welt marschieren und auf der anderen Seite die Hoffnung, dass es da eine Möglichkeit gibt, aus diesem Getriebensein auszusteigen. So, wenn man aber auf dieser dualistischen Ebene bleibt, dann ist man wieder gefangen in Begriffen und hat auch hier den Punkt nicht verstanden, dass es sozusagen darum geht, also diese sich nicht von diesen dualistischen Begriffen einfangen zu lassen, so müsste man sagen. Weil wir natürlich auch im Alltag mit dualistischen Begriffen agieren und das ist ja sinnvoll. Aber wir dürfen nicht die Werkzeuge mit dem Ziel verwechseln. So. Das heißt, also er hat jetzt hier einfach so Begriffe genommen und sagt, wenn sich das dualistische Denken, also wenn wir uns davon freimachen können, dann gibt es diese Konzepte von Tod und Geburt nicht. Ja, weil niemand wird geboren und es gibt auch keinen Faktor von Zeit. Und wenn der Körper stirbt, ist das auch wieder nur eine Vorstellung in der begrifflichen Welt, aber in Wirklichkeit ist das ein dynamischer Prozess, wo es keinen Anfang und kein Ende gibt, sondern ein ewiges Werden und Vergehen, den wir begrifflich beschreiben können, aber trotzdem bleibt dieser Prozess unabhängig von unserem Beschreiben. Und ja, also jetzt der übernächste Bodhisattva Samantagupta sagte, zwischen Ich und Nicht-Ich zu unterscheiden, wurzelt in dualistischem Denken. Da nirgendwo ein aus sich heraus ewig existierendes Ich gefunden werden kann, wie kann man dann das Nicht-Ich finden? Derjenige, der die wahre Natur des Ichs realisiert, wird sich nicht in der Dualität verlieren. Dies ist der Zugang zur Lehre der Non-Dualität. Also auch hier wieder zwei Begriffe. Also der eine Begriff des Ichs, sprich unsere Vorstellung, dass wir getrennt sind vom Rest der Welt. Und dann das Gegenkonzept, dass es eigentlich nur ein Verbundensein gibt. Ja? Und der nächste Schritt ist der, beide Konzepte als Konzepte zu sehen, die sozusagen auch wieder nur Projektionen unseres eigenen Geistes sind, aber nicht in sich da sind. Das war aber ein guter Satz. Es ist gleich das Licht ausgegangen. Also auch hier wieder der Blick hinter die Fassade dieser begrifflichen Welt. Und egal mit welchen Begriffen wir operieren, es muss uns immer klar sein, es sind Hilfskonstrukte. Es ist nicht die Realität an sich. Wobei auch der Begriff die Realität an sich ist wieder ein Hilfskonzept. Also egal wie wir es drehen und wenden, solange wir mit Begriffen hantieren, sind wir immer in der Welt der Begriffe. Das ist der entscheidende Punkt. Und in der Meditation kultivieren wir eine innere Haltung, vielleicht ist das ein guter Begriff, wo zwar alle möglichen Begriffe durch unseren Kopf durchmarschieren und Gedanken und Abgrenzungen, wir uns aber von diesen Phänomenen nicht einengen lassen oder nicht einfangen lassen, sondern sehen, dass es Konstrukte sind, dass es Projektionen unseres Geistes sind und Hilfsmittel für den Alltag, aber keine Hilfsmittel, um in unserem eigenen Schwerpunkt zu bleiben. Also, ja. Also, das ist eigentlich, es ist, ja, vielleicht machen wir hier so einen Schnitt. Und schauen mal, wie wir das in unsere alltägliche Welt der Dualität transportieren können.